Ja, hallo miteinander. Vielen Dank dem tollen Musikteam. Und ich habe so gedacht, auch denen, die Zeugnis gesagt haben, die sind schon verschwunden, nicht wegen mir, aber weil sie noch woanders Zeugnis sagen oder einen Lebensbericht, finde ich auch besser. Aber habt ihr es gemerkt, da brennt schon was im Herzen. Da brennt schon was im Herzen. Und ich habe selten mal so viele Leute vor mir gehabt, deswegen bin ich heute Morgen auch etwas nervös. Ich bin nicht der Profi, das sage ich euch gleich ganz offen. Aber wenn ich euch so angucke, ihr seht, es macht alle ein schönes Gesicht. Und man sieht Menschen an, ob sie brennen, ob sie ein Leuchten haben im Herzen oder nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du Christ geworden bist. Als Jesus in dein Leben gekommen ist, dir begegnet ist, vielleicht auf einer Jumiko oder auf dem Pfingstjugendtreffen Eidlingen oder sonst wo oder ganz normal im Gottesdienst und du plötzlich gemerkt hast, hey, jetzt ist Jesus da, der kommt in mein Leben rein und du hast Ja gesagt. Und du hast eine unheimliche Freude gespürt, Jesus in meinem Leben, weil nämlich das Licht in deinem Herzen anging, weil Jesus das Licht der Welt ist. Hast du dir noch diese Freude, dieses Leuchten, weil du Jesus kennengelernt hast? Brennt dein Herz noch so volle Kanne für Jesus? Aber vielleicht bist du auch ein Mitläufer. Bist heute mit dabei bei der Jumika. Herzlich willkommen. Super. Hier sind brennende Christen, fröhliche, die strahlen über die Ohren. Klasse, dass du da bist. Aber in deinem Herzen empfindest du noch eine ganz große Dunkelheit. Vielleicht, weil es daheim schief läuft in der Familie oder weil es schief läuft überhaupt bis in deinem Leben. Du kannst auch noch gar nicht so fassen, was die Christen da so verkündigen, dass mit Jesus Leben sich ändern soll oder es besser werden soll. Knipst das Licht deines Herzens an. Ja, vielleicht bist du auch schon Christ geworden und es ist wieder dunkel geworden und es geht dir so wie diesem Haus hier. Da ist dunkel drin. Glaubt ihr mir das? Ist richtig zu. Richtig dunkel. Genau. Und das kann tatsächlich sein. Ich meine, das Haus hat mein Schreiner schön gemacht. Von außen sieht es richtig cool aus. Toll. Ja? Man denkt nicht gleich, dass das Haus ein Problem hat. Aber innen drin ist es dunkel. Und genauso geht es uns oft auch. Du kannst ein Smile auf dem Gesicht haben. Aber in deinem Herzen kann es dunkel sein. Und ich fand das super, das Thema, das habe ich mir nicht rausgesucht, knipst das Licht deines Herzens an. Ich würde dir gerne das so wünschen, du drückst auf den Schalter und dann wird es hell in der Kapelle. Ne? Aber wie kann das passieren? Wie kann es passieren, dass das Licht angeht in deinem Herzen? Oder wieder angeht, wenn es dunkel geworden ist? So ging es nämlich mir. Ich wurde Christ. Ich habe erlebt, Jesus, er hat mir meine Schuld vergeben. Ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Zum Glück wisst ihr das nicht alles. Aber dann hatte ich eine Freude und dann wurde es wieder dunkler. Und ich kam sogar wieder von Gott ganz schön weit weg. Wisst ihr, ich bin so froh, dass wir Gottes Wort haben. Und dass Gott selber uns zeigt, wie das Licht in unserem Herzen angehen kann. Und das möchte ich heute Morgen tun, bei dir. Aber damit es passieren kann, musst du erst mal merken auch in deinem Leben, tatsächlich, es ist dunkel. Und dann wünsche ich dir dieses Verlangen, ich möchte, dass es wieder hell wird. Man kann sich nämlich auch an die Dunkelheit gewöhnen und denken, ja, so schlimm ist ja gar nicht. Dass du das Verlangen bekommst wieder, ich möchte, dass es hell wird, dass mein Herz wieder brennt für Jesus. Einer der ersten Missionare, der Paulus, der hatte dieses Anliegen auch. Für sich, aber auch für die Gemeinden, wo Gott ihn gebraucht hat, sie zu gründen, Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen. Und wo viele Menschen durch ihn das Licht der Welt, Jesus, erblickt haben. Aber er hatte auch dann auch den Wunsch, dass dieses Licht brennen bleibt. Und es gibt einen Gemeindebrief, der Epheserbrief, und das steht schon im Programm drin zu diesem Vortrag. Da steht dieser Vers in Epheser 1, Vers 18. Er, nämlich Gott, er gebe oder er schenke euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Er schenke euch erleuchtete Augen des Herzens. Wie kann das ganz praktisch passieren? Leute, die Bibel ist nicht Theorie. Die Bibel ist sehr, sehr praktisch und sie zeigt uns ganz deutlich, wie das Licht in unserem Herzen vielleicht erst mal heute Morgen angehen kann oder wieder angehen kann. Und ich möchte es einfach tun, aufbauend auf diesem Vers aus dem Epheserbrief. Und wir gucken uns mal in Apostelgeschichte 19, wenn du eine Bibel dabei hast, ist immer gut, damit ihr auch prüfen könnt, ob ich das Rechte sage heute Morgen. In Apostelgeschichte 19, da wird uns berichtet, wie in Ephesus diese Gemeinde entstanden ist. Diese Stadt war damals eine ganz große Metropole, eine riesengroße Stadt. Man vermutet, war 200.000 Einwohner, römische Herrschaft. Da ging es aber ab, da gab es alles. Da konntest du gut leben. Da gab es alles. Zwar noch kein iPod und so, ne, aber es gab Bücher, gute Bücher, ne, auch über Religion, auch über Esoterik. Der Markt war da richtig voll. Du konntest was erleben. Du konntest richtig einen drauf machen, da gab es Feste. Du konntest ins Bordell gehen. Du konntest wirklich dich frei ausleben. Es gab auch verschiedene Religionen. Es gab auch eine Synagoge. Es gab Juden, die dort vom lebendigen Gott, der Bibel, Altes Testament lehrten. Ne? Es war nur schwierig, in die Synagoge reinzukommen. Weil da musstest du einige Regeln dafür beachten. Aber irgendwann kam dann auch das Evangelium, zumindest ein Teil vom Evangelium, nach Ephesus. Also in Ephesus, da hat man alles gefunden, wie heute auch in Stuttgart, in Deutschland, man alles findet. Der Paulus kam auf seiner dritten Missionsreise in diese Stadt, in diese Großstadt. Und so wie es der Paulus immer gemacht hat, er ging in die Synagoge, denn dort konnte er anknüpfen an den Verheißungen für den Retter, für den Befreier aus dem Alten Testament. Und da ging er hin. Und es waren aber dort schon Jünger dort, 12, die hatten was von Jesus gehört. Die hatten einen Teil vom Evangelium gehört. Und er hat sie aber was gefragt. Er fragte sie nämlich, brennt das Licht schon in eurem Herzen? Habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Lebt Jesus in euch? Als ihr gläubig wurdet, sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Noch nicht. Und dann hat er gefragt, auf was er dann getauft. Die wurden getauft auf die Taufe Johannes des Täufers. Und Paulus hat ihnen dann erklärt, diese Taufe ist die Taufe der Buße, der Umkehr. Umkehr ist wichtig. Zu Gott zurückkommen. Erkennen, ich bin auf dem falschen Weg. Ich tappe in der Dunkelheit. Und dann umzukehren. Aber die hatten nur einen Teil vom Evangelium gehört. Und weißt du, wir haben heute ein großes Problem, weltweit, dass man oft nur einen Teil vom Evangelium hört. Und dass man dann der Religion folgt. Und ich sage es euch ganz offen, ich selber bin in Deutschland, hier im Schwabenland, lang habe ich gelebt, eine Religion. Ich wusste von Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist. Aber für mich war Christsein, du darfst das nicht tun, du sollst so und so sein. Und habe ich resigniert, weil ich das nicht geschafft habe. Und weil ich leben wollte, wie ich will. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott Menschen, wie so ein Paulus mir einen Weg geschickt hat, die gefragt haben, ja du sag mal, hast du schon den Heiligen Geist bekommen? Brennt dein Herz schon? Und mir bewusst wurde, nein, noch nicht. Und die mir dann erklärt haben, Gott geht es nicht um Religion, sondern um Beziehung. Dass Jesus ins Herz kommt und dass man mit Jesus lebt, in einer richtigen Beziehung, auf ihn hört, aus seinem Wort und auch mit ihm redet. Und ich wünschte das, dass du das auch so erlebst. Es geht im Christsein um Jesus und du und den Heiligen Geist in dir. Und genau das war in Ephesus das Problem bei diesen 12, die hatten das nicht. Der Paulus hat es dann erklärt und dann ließen die sich taufen auf den Namen Jesu. Auch als öffentliches Bekenntnis, wir wollen Jesus nachfolgen. Das alte Leben wird ersäuft. Wir gehen in ein neues Leben mit Jesus. Und da wurde es richtig hell in der Kapelle. Da kam Jesus rein in ihr Herz. Und sie wurden richtig freudig. Sie bekamen, sie wurden, das ist das Thema der Apostelgeschichte, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann ging der Paulus, wie er sonst gemacht hat, auch in die Synagoge. Er hat gelehrt, dass Jesus der Messias ist. Andere kamen zum Glauben, aber es gab auch Widerstand. Das ist ganz normal. Wenn du mit Jesus lebst, ich sage dir heute, du wirst nicht nur auf die Schulter geklopft bekommen, sondern da werden andere dich auch für verrückt erklären. Ja, kannst du das überhaupt beweisen, wissenschaftlich erklären oder nicht? Da wird es auch Widerstand geben, sodass Paulus aus der Synagoge raus musste. Und wisst ihr, wo er hinging? In die Schule. Auch ein öffentlicher Platz, neutraler Platz. Und dort hat er weiter evangelisiert und Menschen kamen zum Glauben. Das Licht im Herzen wurde angeknipst durch Jesus. Da wurde es hell. Und wir lesen, es ist voll spannend, lest mal dieses 19. Kapitel durch. Ich habe mich richtig gefreut, das mitzuerleben. Dort, dass die haben dann richtig Zeugnis gegeben, Lebensberichte. Und es wäre heute Morgen toll, wir hätten viel Zeit, um noch mehr solche Lebensberichte von euch zu hören, wie Jesus ins Leben reingekommen ist, wie es hell wurde. Das ist ganz arg wichtig. Das möchte Jesus nicht, dass wir das für uns behalten, denken, meine Geschichte ist jetzt nicht so interessant wie die von Marcel. Ne? Ich bin lieber ruhig. Nee, ist immer ein Wunder, für mich immer erstaunlich, wie Gott das macht, dass du ihn erkennst. Dass es hell wird im Herzen. Und die haben dann richtig, es kamen viele, in Vers 18, 19, 18 heißt, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Die haben Zeugnis gegeben von Jesus. Wow. Gott hat etwas bewegt. Und dann brannte nicht nur ein Herz und ein Licht, sondern viele Lichter. Und es wurde hell in dieser dunklen Stadt, wo sehr viel Unmoral war, sehr viel Esoterik. Es wurde hell. Es wurde hell. Seht ihr das? Oh. Und wieder dunkel wurde es auch. Ne? Es wurde hell und wurde es wieder dunkel. Steckst du mal wieder unten wieder ein? Bist du gut? Hier unter der Steckdose? Dankeschön. Es wurde hell im Leben. Wahnsinn. Ist ein Wunder, wenn das geschieht. Übrigens, ihr seht jetzt was. Die Lampe kann sich nicht von selber entzünden. Ja? Es geschieht immer durch Fremdeinwirkung. Du kannst dich auch nicht selber entzünden, sondern du kannst aber das Licht in dich hineinlassen, indem du sagst, Herr, Jesus, komm in mich, rette mein Leben und dann wird es hell. Dann wird es wirklich hell. Super, ne? Toll, wenn in ein Haus Licht reinkommt. Was täten wir auch, wenn wir keinen Strom hätten? Das wäre sehr, sehr schwierig. Ja, Leute, da ging was ab in Ephesus. Die haben dann auch öffentlich in Vers 19, im nächsten Vers, viele aber, die Zauberei getrieben hatten, die brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Ich habe mal nachgeguckt, wie viel Geld das heute in Euro ist. Was schätzt ihr? Also ich mach mal Hände hoch. Denkt ihr, das sind 10.000 Euro? Wer ist dafür? Sind 50.000 Euro? 100.000 Euro? Also langsam kommen wir der Sache näher, ne? 500.000 Euro, 1 Million Euro, 2 Millionen Euro, ihr seid sehr unentschlossen, hey, 4 Millionen Euro, keiner, das trifft's nach dem, was ich gefunden habe. Okay, und ich habe jetzt mal gerechnet, das war auch damals ein Tageslohn, also ein Silbergroschen, das war so ein Tag, was einer am Tag verdient hat. Ich habe das mal so hochgerechnet. Da müssen wir über 200 Jahre müssen wir da arbeiten, ne? Dann hat man den Wert. Wahnsinn. Das haben die verbrannt, Leute. Da haben die sich öffentlich davon getrennt, weil sie gemerkt haben, das blockiert das Leuchten. Das muss weg. Wenn die damals schon einen Computer gehabt hätten oder iPod, dann hätten die sämtliche Festplatten vernichtet oder zumindest gelöscht, neu formatiert. Das wäre billiger gewesen. Ne? Aber die hätten das gemacht. Versteht ihr? Und mir wurde ganz neu bewusst, warum brennen wir oft auch als Christen nicht mehr? Weil wir Dinge noch haben, die gehören eigentlich verbrannt. die müssen eigentlich weg. Weil früher hat man gesagt, ein halber Christ, ein ganzer Unsinn, das blockiert. Und das ist genauso, wie wenn du den Dimmer betätigst, alles, was nicht zu Jesus passt, das blockiert. Ich bin jetzt nicht gesetzlich. Aber die Sportler, die haben uns da was voraus. Alles, was die belastet, damit sie gut sein können, das hat keinen Wert. Die gucken nach genügend Schlaf. Die gucken, dass sie wirklich sich auf das konzentrieren, nämlich das Gewinnen. Und genauso ist es wichtig in unserem Leben, auch in meinem Leben, dass ich das lösche, was mich blockiert, mit diese Beziehung zu Jesus blockiert. Was blockiert, dass ich brennen bin. Weil wir haben die Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Paulus hat sogar gesagt, mir ist alles erlaubt. Alles. Ich kann ins Internet, ich kann surfen. Alles ist mir erlaubt. Jetzt kommt aber die Grenze. Nicht alles dient zum Guten. Es ist mir alles erlaubt. Jetzt kommt die Grenze. Es soll mich nichts gefangen nehmen. Und das ist für mich eigentlich eine gute Regel so. Da ist die Grenze meiner christlichen Freiheit. Wenn es nicht mehr zum Guten dient, wenn es mich von Jesus wegzieht, dann muss ich es löschen. Dann muss ich es verbrennen. War für mich sehr schwer. Als ich konfirmiert wurde, da wollte ich mal von der frommen Musik, die war mir sowieso Klassik und so viel. Ich habe mein Konfirmandengeld, 1000 Mark damals, umgelegt in Schallplatten, Beatles und so weiter. Ne? Pah, ab, richtig Powermusik. War noch nicht so gute Qualität wie heute, ne? Mit der Schallplatte immer noch so gerauscht, komisch. Ne? Aber ich habe dann immer Musik eingeschaltet, sobald ich freie Zeit hatte. Und ich habe gemerkt plötzlich, hey, da fehlt was. Irgendwo, ich komme gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Für mich war es dran, die zu zerstören. Ich habe noch überlegt, ich könnte ja wieder verkaufen. 1000 Mark einfach wegwerfen, Mülleimer. Das tat weh. Das tat aber den Epheser-Christen auch weh. Die hätten ja, überlegt mal, 4 Millionen, da hätten wir vielen Armen helfen können. Ne? Das haben die verbrannt. Doof, oder? Aber die wollten nicht, dass andere belastet werden. Die waren selber frei geworden. Die haben gemerkt, wir haben es gefunden. Und Leute, das ist immer das Schönste, wenn man mitsehen darf, wie Menschen frei werden. Bei den Indianern, wie sie frei werden von finsteren Mächten und dann sagen, wir wollen nicht mehr zurück zu unserer alten Kultur, zu unserer alten Religion. Weil es gibt ja heute viele, die sagen, Mensch, der Indianer ist doch glücklich im Grasröckchen und beim Schamanen und so weiter drin. Lass doch den, der ist doch glücklich. Eben nicht. Ich wünschte, dass ja jeder von euch mal das Buch liest, Der Geist des Regenwaldes, von einem Schamanen geschrieben. Ist gerade vergriffen, ich hoffe, es wurde neu aufgelegt. Der selber beschreibt, wie er von den Mächten der Finsternis geknechtet ist. Aber wenn die frei werden, wow, Wahnsinn, ein Erlebnis. Und das heißt dann bewusst Trennung. Ich bleibe da einfach mal jetzt nochmal stehen. Das fällt nämlich uns heute auch sehr, sehr schwer. Wir ziehen uns alles rein, ohne zu filtern. Ach ja, ich darf ja das als Christ. Okay. Aber ich möchte heute Mut machen, verbrenn die 4 Millionen. Löse dich von dem, wenn du merkst, oh, hoppla, da ist etwas nicht in Ordnung. Und es ist gut, wenn Gott uns das zeigt, das kann wehtun. Aber es ist gut, wenn wir dann sagen, ich lösche das runter von meiner Festplatte. Ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben. Und Jesus hilft dir dabei. Der hat denen auch geholfen. Und es geschieht Befreiung, es wird hell. Also bei denen brannte nicht nur das Herz, da brannten auch die Bücher. Da war wirklich etwas geschehen. Und wie ist es passiert? Habe ich vorher vergessen. Wie kann das Licht angeknipst werden? Nämlich im Hören des ganzen Evangeliums. Erstens im Hören des Wortes Gottes. Im Hören, was Jesus dir zu sagen hat. Das macht hell. Und nimm dir diese Zeit. Wir sind heute in Deutschland überall piepst. Gut, dass hier die Handys ausgeschaltet sein müssen in diesem Raum, dass wir hier jetzt mal ungestört hören können. Und genauso, ich mache euch Mut. Geht immer wieder online mit Jesus. Dazu muss ich aber offline sein, mit Facebook, mit dem Netz, egal in welchem du drin bist. Um wirklich auf Jesus zu hören. Das Licht wird angeknipst als erstes durch das Hören. Massives Hören des Wortes Gottes. Der Paulus hat in Ephesus 2 Jahre lang gelehrt. und verkündigt. Der hat die Zeit richtig ausgenutzt, damit sie das Evangelium ganz klar ausführlich hören. Wir lesen im nächsten Kapitel, dass er jeden ermahnt hat unter Tränen, Tag und Nacht gerungen hat, dass sie ganz klar das Evangelium hören. Wisst ihr, leider in Deutschland wird das Evangelium leider nicht mehr klar oft gesagt, dass nämlich Gott der Schöpfer ist. Zweitens, dass wir von Gott getrennt sind, weil wir ihm ungehorsam sind, von Geburt an, und die Sünde uns in den Tod führt. Drittens, dass Jesus der Retter ist, der für unsere Schuld die Strafe auf sich genommen hat und am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und viertens, dass du ein neues Leben bei ihm anfangen kannst, wenn du ihn in dein Leben einlädst, aufnimmst. Und fünftens, wie du mit Gott leben kannst, wie das neue Leben aussieht. Das ist das Evangelium. Kompliziert? 5 Punkte. Ich möchte, dass, wenn ihr heute nach Hause geht und der S-Bahn die Leute sagen, Mensch, ihr strahlt so, wo kommt denn ihr her? Ja, von der Jumiko, was habt ihr denn da gehört? Das Evangelium, was ist das Evangelium? 5 Punkte, dass ihr sagen könnt. Wir können heute in Deutschland leichter die Menschen eine Antwort bekommen, was sind die 5 Säulen des Islam? Also was sind die 5 Inhalte, die Hauptinhalte des Evangeliums? Erstens, dass Gott dich liebt, dass er der Schöpfer ist, dass er dich geschaffen hat. Zweitens, dass wir durch die Sünde von Gott getrennt sind. Das kann man da noch ein bisschen auch erklären, länger. Drittens, weil wir uns selber nicht davon retten können, von der Sünde, von der Macht des Teufels, des Todes, dass Jesus am Kreuz den Retter Jesus Christus gesandt hat, durch den wir, der stellvertretend für uns gestorben ist. Viertens, dass du Jesus einladen kannst. Gott gibt dir die Freiheit. Er möchte, Jesus hat gesagt, kommt zu mir. Dass wer ihn aufnimmt, Johannes 1, Vers 12, der bekommt das Recht, Gottes Kind zu werden. Da geht's Licht an. Ja, viertens, ja, wichtig. Und fünftens, wie du lebst. Paulus hat viele Briefe danach geschrieben, weil die waren noch nicht im Himmel. Wie wir auch noch im Himmel sind. Und Orientierung brauchen, wie lebe ich heute als Christ? Wie bleibt's am Brennen? Wie bleibt das Licht an? Ja, knipst das Licht deines Herzens an. Erstens, indem du auf das Wort Gottes hörst. Zweitens, indem du betest, indem du Gott bittest, mach es wieder brennend hell in mir. Und indem du auch betest für andere, dass es bei ihnen hell wird. Dieser Vers schreibt Paulus in Kapitel 1, hat er immer in den Briefen, in den Gemeindenbriefen, hat er immer in den ersten Kapiteln nochmal das Evangelium erklärt, was passiert ist, als sie Jesus kennengelernt haben. Und bei den Ephesern, da hat er einen Lobpreis, also man macht heute sehr viel Lobpreis, ne? Den können wir mal singen, ne? Vers 3 bis 14 ist der Lobpreis des Paulus, ist ein Hymnus, wo er schreibt, erwählt vor Grundlegung der Welt, Gott hat schon an dich gedacht bei der Erschaffung der Welt. Leonie, wow, der hat schon gewusst, die singt mal hier, du. Wahnsinn. Da lobt der Paulus in der Vergangenheit, schon vor Grundlegung der Welt hat Gott, warst du in seinem Heilsplan drin. Zweitens, Gegenwart. In Jesus Christus haben wir die Vergebung der Sünden, die Erlösung durch sein Blut. Okay? Und drittens, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist, damit wir was sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Er lobt und dann dankt er in Vers 13, wenn ihr mal aufschlagen wollt, Epheser 1. Da sagt er, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, Vers 15 und 16, Entschuldigung, zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Und dann betet Paulus für die Christen. Und was er betet, da ist es drin, die erleuchteten Augen. Aber er betet zuerst, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, ihn kennenzulernen. Weißt du, wir können Gott nicht erkennen mit unserem Verstand, auch nicht mit unserem Gefühl, sondern indem Gott uns durch seinen Heiligen Geist die Augen öffnet. Wow, Gott spricht jetzt. Gott ist da, der redet hier auf der Jumiko. Nicht der Martin Höfer oder der Volker Gäckle oder der Hans-Peter Reuer, sondern Gott redet jetzt zu mir. Und du plötzlich merkst, jetzt bin ich gemeint im Herzen. Da betet Paulus drum. Weißt du, ich habe mir das neu auch als Anliegen gemacht, dass ich bete. Gott schenkt mir diesen Geist der Offenbarung und der Weisheit, dass ich dich erkenne. Ich kenne dich noch so wenig, trotz Theologiestudium. Trotz 12 Jahre Missionseinsatz in Brasilien. Ich kenne dich noch viel zu wenig. Es geht weiter. Es gibt noch viel mehr, als was du bisher mit Gott erlebt hast. Möchtest du noch mehr ihn kennenlernen? Oder bist du zufrieden? Ach, mir reicht's eigentlich, ne? Fromm genug. Man braucht es ja nicht gleich übertreiben. Nee, Gott möchte noch mehr geben. Und jetzt kommt's. Er bittet um erleuchtete Augen des Herzens. Ich habe 3 Augen. Echt? Guck mich doch nicht so an. Das stimmt. Ich habe 3 Augen. Ja, 2 seht ihr. Und das dritte ist das geistliche Auge, in dem man Gott erkennen kann. Erleuchtetes Auge, erleuchtete Augen des Herzens. Hier, drin. Ich habe 3 Ohren. Ne? 2 hier außen. Und es gibt dieses innere Ohr, wo die Bibel sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dieses Ohr, diese Augen und diese Ohren sind sehr sensibel. Und wir können sie selber gar nicht aufmachen. Wir brauchen, dass Gott sie uns öffnet. Deswegen betet Paulus für die Christen um erleuchtete Augen des Herzens, um zu erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Betet drum, dass Gott dir das zeigt. Betet drum. Paulus ging nach 2 Jahren weg von Ephesus. Er hat nie Menschen an sich gebunden und gesagt, hey, so wie ich das mache, müsst ihr es auch machen. Nein, er hat immer auf Christus hingewiesen. Und dann hat er in Apostelgeschichte 20 sogar nochmal die Ältesten auf der Rückreise von der 3. Missionsreise nach Jerusalem. Er hatte keine Zeit mehr. Er hat die Ältesten von Ephesus kommen lassen, 70 Kilometer zu Fuß. Und dann hat er sich verabschiedet. Ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Ich weiß, es kommen Leiden auf mich zu. Gott hat ihn durch den Heiligen Geist darauf vorbereitet. Er hat ihm nochmal gesagt, ich habe das ganze Evangelium verkündigt, aber jetzt habt ihr Acht auf euch und auf die ganze Herde. Er hat sie vorbereitet, gewarnt, es werden Wölfe kommen von außen und auch aus eurer Mitte werden Menschen aufstehen, die falsches Zeug lehren werden. Passt auf, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Passt auf, dass das Licht nicht ausgeht, dass nicht jemand irgendwann die Stromleitung durchschneidet. Passt auf. Und dann hat er gebetet. Nochmal, durch Gebet wird das Licht wieder angeknipst. Die Fürbitte um den Geist der Offenbarung, der Weisheit und der Erkenntnis. Er gebe euch erleuchtete Augen. Wow, hast du schon geblickt, zu was du berufen bist? Dass du zur Hoffnung berufen bist? Und es gibt nur eine Hoffnung, die wirklich hält. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Warum? Weil er lebt. Er hat den Tod besiegt. Er hat mein Leben neu gemacht. Ich bin hier, weil er mich gerufen hat, nicht wegen mir. Und weil er uns ewiges Leben schenkt. Leute, es wird mal ein Riesenfest geben. Das hört nie auf im Himmel. Habt ihr auch gerne Feste? Hochzeit vielleicht bald, ne? Wer heiratet bald von euch? Oh, so wenige. Also ich möchte Mut machen zum Heiraten, nicht zum Zusammenleben. Ne? Hochzeit ist was Schönes. Ehe ist was Schönes, muss man ja auch mal sagen. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt, herzlichen Glückwunsch, der zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen ist. Der dabei ist Hoffnung. Und da möchte, hey Leute, zum Fest, zu einer Hochzeit laden wir ein. Also ich hatte ja die beste Hochzeit, deswegen haben wir gleich 400 Gäste gehabt. Damals... Eine ganze Turnhalle voll Leute haben wir gefeiert, richtig, weil wir wussten, wir gehen nach Brasilien, wir sehen vielleicht viele gar nicht mehr, haben es richtig ausgenutzt. Also feiert großes, lohnt sich, da kriegt man dann auch mehr Geschenke, ne? das ist gut. Aber Leute, wir sind eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes und das Fest hört nicht mehr auf. Das Beste kommt noch. Hoffnung. Und bete drum, dass du das blickst. Bete um erleuchtete Augen. Drittens, lass das Licht nicht erlöschen. Ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil wir finden die Epheser nochmal in Offenbarung 2. Die Gemeinde in Ephesus wird uns nochmal vor Augen geführt bei diesen Sendschreiben in der Offenbarung, wo Johannes sieht und dann heißt dem Engel der Gemeinde in Ephesus, schreibe. Und da kriegen sie erstmal ein Lob, dass sie leuchten, dass das Licht angeknipst ist. Die waren aktiv, die hatten Werke, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühsal, ne? Oh, Mühsal, ne? Da war, man war schwere Arbeit dabei, die hatten ein starkes Zeugnis, Die haben die Bösen nicht ertragen. Die haben die Missionare, die falschen Apostel geprüft, ob die wirklich von Gott gesandt sind oder nicht. Die haben nicht jeden vorne predigen lassen bei der Jumiko. Ja, oder in der Gemeinde. Die haben das geprüft, ob die auch wirklich das Wort Gottes verkündigen oder nicht. Die haben Geduld gehabt, die haben die Last getragen, sie sind nicht müde geworden. Könnt ihr mal nachlesen, Offenbarung 2. Aber es ist eine Sache passiert. Und weißt du, Jesus ist so ehrlich, er sagt nicht, nee, ist alles schön, wie ihr strahlt, dass ihr hier bei der Jumiko seid und so weiter. Er hat gesagt, ich habe was gegen euch. Boah, schade, ne? Ich habe was gegen euch. Wenn ich jetzt das so zu euch sagen würde, also da stimmt was nicht, hey, ihr da, ne? Dann würde er sagen, also der diskriminiert uns, den zeigen wir an. Aber Jesus kann das sagen, weil er den Durchblick hat und weil er ins Herz reinsieht und weiß, was drin ist und hat gesehen bei den Epheser Christen, ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlasst. Dass ihr aufhört zu leuchten, kann man auch sagen. Und das kenne ich. Ich habe euch am Anfang gefragt, habt ihr noch diese Freude, wo ihr zum Glauben gekommen seid? Und ich bin ganz ehrlich, bei mir ist sie oft weg. Und ich merke es oft gar nicht, blick's oft gar nicht. Und da ist es gut, wenn man gesagt bekommt, du, wo ist deine erste Liebe? Ist es bei deiner Frau? Bei deiner Flamme? Oder bei dem Ding, was du neuerdings gekauft hast, bei deinem neuen Laptop? Oder ist deine erste Liebe bei deinem neuen Auto, wo du hast? Oder was ist deine erste Liebe? Was ist deine erste Liebe? Woran hängt dein Herz? Und ich sage es oft hängt es bei mir nicht bei Jesus. Und ich bin froh, dass Jesus mir schon nicht gesagt hat, du hast die erste Liebe verlassen, ich habe auch schon die zweite Liebe verlassen, ich habe auch schon die dritte Liebe verlassen. Und weißt du, das passiert. Aber wichtig ist, dass wenn er uns das zeigt, dass wir dann nicht uns sagen, also ich hab's doch noch, ich gehe doch noch, ich bin noch aktiv, ich mache doch noch mit, ich gehe sogar in die Mission. Weißt du, wenn du die erste Liebe nicht hast, dann kannst du einpacken. Das merken die Menschen, die Indianer haben das sehr schnell gemerkt, ob du sie liebst oder nicht. Wirklich. Und das ist das Entscheidende, die Liebe. Und es ist, dafür kann man auch beten, schenk mir wieder diese erste Liebe. Und Jesus lädt nämlich die ein, die Epheser, kehre um. Bedenke, von was du abgefallen bist, kehre um. Kehr um. Ich wünsche euch das, mir auch, wieder diese Liebe, ganz für Jesus, kompromisslos, ganz für ihn. Ganz für ihn. So eine große Liebe, die sagt, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Mach mit mir, was du willst. Gefährlich, ne? Wenn das Jesus tatsächlich macht, dann schickt er dich vielleicht sogar in den Urwald. Oder nach Sibirien. Oder nach China. Ne? Wer weiß. Aber er macht es gut. Habe ein geschärftes Ohr. So schließt dieses Sendschreiben an die Epheser. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Höre. Und lebe ein sieghaftes, ganz gottgeweihtes Leben. Noch ein viertes. Knipst das Licht deines Herzens an. Wie kann das praktisch geschehen? Sei bereit für die großen Pläne Gottes in deinem Leben. Ich freue mich, dass der Saal voll ist. Ich freue mich, dass die Säle hier bei der Jumiko voll sind. Von Menschen, die kommen und sagen, wir möchten wissen, um was es geht in der Mission. Wir möchten uns sogar mitbeteiligen, mit einem Kurzzeiteinsatz oder mit einem Lebenseinsatz. Volle Kanne. Übrigens, wer Christ ist Missionar, ne? Heinrich Körber, der Gründer der Liebenzeller Mission, hat den Satz gesagt, jeder Christenmissionar, jeder Nicht-Christen-Missionsfeld. Okay? Also wenn ihr nachher geht, Missionsfeld, gleich vor der Haustür, geht raus. Evangelium, wisst ihr, 5 Punkte noch, ja? Können wir weitergeben, ne? Sei bereit für die großen Pläne Gottes. Die Hoffnung, zu der du berufen bist, ist nicht nur für dich. Gott möchte allen Menschen Hoffnung geben, weltweit. Ich habe letztes Jahr im Zeugnis hier gesagt, und ich sage es euch nochmal. Wisst ihr, ich war lang ein Ego-Christ. Ich bin ganz so Jumiko. Wow, super Programm. Tolle Lieder. Überhaupt zu großen christlichen Events. Super. Aber Leute, wir sind doch hier volle Kanne satt, oder nicht? Was wir heute mitnehmen an Botschaft, an Hoffnung, an Feuer hoffentlich. Ja? Aber Gott möchte uns heute wieder neu aussenden in diese dunkle Welt, wo Menschen hoffnungslos sind, verzweifelt. Letzte Woche habe ich unseren Nachbar besucht, dem sein Sohn ist vorletztes Jahr in den Bergen abgestürzt, tot. Der einzige Sohn mit 27. Keine Hoffnung. Und er ist mir begegnet an Silvester, frisch vom Grab, über dem sie die Wunderkerzen angezündet haben. Geheult. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe noch keinen meiner Kinder verloren. Das ist hart. Ich konnte nur einen Arm nehmen. Und Gott hat mir gezeigt, du gehst jetzt in dieses Haus. Und ich wollte nicht. Das ist nicht schön, Menschen zu besuchen, die ihren einzigen Sohn verloren haben. Aber wisst ihr, Gott möchte dich gebrauchen. Vorher haben wir es im Zeugnis gehört. Wie lieblich sind die Füße der Menschen, die die gute Nachricht verkündigen. Er möchte, dass du diese Hoffnung, die in deinem Herzen brennt, hinausträgst. Dass andere die Hoffnung in Jesus kennenlernen. Und dazu möchte er uns gebrauchen, hat einen Plan. Und jetzt sei bereit für die großen Pläne Gottes. Jesaja, kennt ihr? Jesaja 6. Jesaja ging in den Tempel, um anzubeten, um Lobpreis zu haben. Und plötzlich offenbart sich Gott ihm in seiner Herrlichkeit. Und er sieht sogar diese Engelsgestalten, die rufen, heilig, 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 ist der Herr Zebaoth. Und er sagt, weh mir, ich vergehe. Ich bin ein sündiger Mensch, ich habe unreine Lippen. Der merkt, ich bei mir ist dunkel im Herzen. Ich passe da nicht dazu. Und als er es bekennt, bekommt er die Vergebung vom Altar. Da fliegt einer dieser Engelsgestalten, nimmt eine glühende Kohle, berührt seine Lippen. Das ist ein Wunder, dass er nicht verbrannt. Als Zeichen, deine Sünde ist dir vergeben. So, hey, das ist super, wenn man das erlebt, oder? Diese Begegnung mit Gott, ich bekomme die Vergebung meiner Schuld, ich kann neu anfangen. Das Licht geht an. Super, ne?
Es brennt noch, oder? Jawohl, es brennt noch. Ich mache es jetzt ganz vorsichtig. Ich sehe das? Es brennt noch. Hallo? Es brennt noch. Okay, wunderbar. Aber wisst ihr was? Viele Christen, bei denen brennt es im Herzen, aber das Haus hat ein Problem. Das Haus hat ein Problem. Da sind die Rollläden runter. Und bei vielen Christen sind die Rollläden runter und die Türen sind zu. Bitte nicht stören, könnte man eigentlich davor schreiben. Bitte nicht stören. Und Leute, wisst ihr, was Gott möchte? Er möchte, dass wir so ein Haus sind. Ein Haus, das offene Fenster und Türen hat, wo die Hoffnung hinausstrahlt. Von Jesus. Möchtest du so ein Haus sein, das diese Hoffnung ausstrahlt? Das kannst du selber gar nicht machen. Weil das Licht, das in dir ist, ist Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich hab's. Das Licht des Lebens. Die brasilianische Regierung hat ein tolles Projekt. Luz para todos. Licht für alle. Die wollen, dass auch die Indianer im Urwald Strom haben, Licht haben. Das dauert aber sehr lange, bis es da reinkommt. Ja? Gott hat genau das gleiche Projekt. Ich habe denen gesagt von der Stromgesellschaft, Gott hat das Programm schon längst, Licht für alle, aber er braucht nicht so lange wie ihr. Schon längst, zünd das Licht deines Herzens an. Heute kann das passieren, wenn du das willst. Kann es hell werden, ganz neu, wenn du nämlich erkennst, es ist dunkel. Aber jetzt zünd es an, Herr. Neu, lass es hell werden in meinem Herzen. Sei bereit für die großen Pläne Gottes. Lass dich hineinnehmen in Gottes Rettungsplan. Gell, wir machen viele Pläne in unserem Leben. Fängt schon an der Schule, Hauptschule, Realschule, Abi, Gymnasium. Was studieren wir? Heiraten wir? Was kaufen wir? Ne? Was machen wir mit dem Geld, mit dem vielen, was wir in Deutschland haben? Wissen wir oft ja gar nicht, ne? Viel geht kaputt. Was machen wir? Aber weißt du, wenn du Gott gehörst, dann gehören deine Pläne, dein Geld, was du hast, gehört Gott, gehört ihm. Und dann möchtest du das auch für ihn einsetzen. Ich möchte, was mit dem, was ich bin, was ich habe, es ist mir auch geschenkt von ihm, das möchte ich Gott ganz geben. Es ist schon wichtig, dass wir das mit Gott auch bedenken. Auch die Pläne, wir sollen sie machen, das ist wichtig und gut. Aber dass am Schluss nicht nur bleibt, welchen Sarg suche ich mir raus? Oder suchen die anderen für mich raus? Dann ist vorbei. So schnell geht es. Rucki-zucki. Und Gott möchte aber, und er hat uns zur Hoffnung berufen, dass wir andere mitnehmen. Und wenn wir mal eins vom Thron Gottes stehen werden, bei dieser Hochzeitsfeier, bei diesem großen Fest, dann wird Gott uns auch fragen, wen hast du mitgebracht? Möchtest du Menschen mitnehmen? Hey, komm mit. Wir gehen in Gottes Land, hat Ararat mal gesungen. Geh mit. Nimm seine Hand. Komm, geh mit. Lade Menschen ein, die im Dunkel hocken hier in Deutschland, die in einer falschen Religion, von einer falschen Religion betrogen sind, die draufgehen. Und Leute, ihr habt gesehen, ich habe heute extra mein T-Shirt angezogen von den Indianern. Weil dort Menschen sind, die nehmen Drogen, die gehen wirklich drauf. Und wenn die keinen Alkohol kaufen können, dann trinken die Benzin. Die gehen kaputt. Und wir finden kaum mehr Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen. Und ich möchte heute Morgen dich fragen, bist du bereit, auch zu diesen Menschen gehen, wo es ganz schwierig ist? Wo man auch ein Stück auf Wohlstand verzichten muss, auf ein Sofa und auf ständig online sein mit dem Handy. Bist du bereit, dich dahin senden zu lassen? Dann bleib einfach nachher nochmal hier. Dann beten wir miteinander. Es ist manchmal gut, ach vielleicht, ich überlege es mir nochmal, ne? Mal sehen, was kommt, bis ein Brief vom Himmel fällt oder so, ne? Aber ich lade dich ein, mach das heute fest, das Licht anzuzünden in deinem Herzen, aber auch mach das heute fest, hier bin ich, sende mich. Das hat er Jesaja gesagt. Und dann ging es aber nicht so, ist er losgerannt, sondern dann hat er immer wieder die Anweisung von Gott bekommen, geh und sage. Und es war gar nicht einfach, was er zu sagen hatte. Aber Gott hat ihn gebraucht und gesegnet, wenn er auch wenig Erfolg gesehen hat. Es geht nicht, dass du einen Mega-Erfolg hast. Vielleicht arbeitest du wie wir 10 Jahre bei den Indianern und einer entscheidet sich für Jesus. In 10 Jahren. Kein großer Erfolg. Und bei dem ist es noch ganz wackelig, ob er dabei bleibt. Aber es geht nicht darum, was wir tun, sondern was Jesus dann mit dir tut. Jesus und du. Und das wird dann gut. Hey, lass dich mit hineinnehmen. Ich schäme mich, wisst ihr. Ich saß viel bei der Yumiko, die gibt es seit 20 Jahren. Ich war bei dem ersten Mal mit dabei und habe das so gehört und habe gedacht, nee, ich bin gar nicht fromm genug für Missionar sein und so. Und da denke ich heute noch, sollen die anderen gehen? Sind ja viele da. Aber ich hoffe, dass von den 5.000 Leuten heute, also ich glaube, wenn 500 gehen, sind es 10%, oder? Ich bin ein Hauptschüler, ich bin recht nicht so gut, aber so kann ich mir das vorstellen. Ja, das wäre ja was. Und wisst ihr, wir haben heute Morgen gebetet, dass Gott Arbeiter sendet in die Ernte. Wir denken heute, weil wir überall vernetzt sind mit Internet, das Evangelium sei schon überall. Ich eben nicht. Und deswegen, lies den Explorer, nimm ihn unten mit. Da lernst du Völker und Länder kennen, die Jesus noch nicht kennen. Wir haben noch einen großen Auftrag. Allein in Brasilien sind noch 90 Indianerstämme nicht erreicht mit dem Evangelium. Die sitzt, da ist noch dunkel. Und weltweit braucht es noch viele. So, ich habe die Zeit gut ausgenutzt. Genau 3/4. Ich höre jetzt auf. Knips das Licht deines Herzens an, indem du auf Gottes Wort hörst, auf das Evangelium. Indem du betest. Herr, wie der Paulus, lies es nochmal durch, Epheser 1, 15 folgende, und bete es für dich, um den Geist Offenbarung der Weisheit ihn zu erkennen, erleuchte die Augen des Herzens und so weiter. Die Kraft, mit der Christus aufgeweckt hat, die auch dir gibt, dir uns schwachen Menschen gibt. Und dann lass das Licht nicht wieder dunkel werden und beteilige dich an Gottes Auftrag. Gott segne dein Leben. Dein Leben, Jesus und du. Amen.